Ja, wir haben heute also ein gewaltiges Thema vor uns, das dritte Buch Mose. Das ist sehr, sehr reichhaltig und wir werden einfach ein paar Schwerpunkte setzen müssen. Wir können nicht jedes Kapitel gleichsam mit gleicher Intensität betrachten. Da wären wir vielleicht in einer Woche noch hier. Leider ist diese Seite ein bisschen englisch. Wir sehen Sünde, Blut, Altar, Gabe, Vergebung, Bekennen, ja, alle Priester rechts oben dort, alles Begriffe, jetzt im Englischen, die in diesem Bibelbuch vorkommen. Lasst mich ganz kurz noch einmal die Ausgangssituation schildern, auf die praktisch das dritte Buch Mose aufsetzt. Was ihr hier seht, ist die Halbinsel Sinai, linker Hand hier Ägypten, oberhalb der Halbinsel Sinai dann kaum noch, ist nicht mehr zu erkennen, dann das Land Israel. Und wir wissen, durch diese Wüste hier ist das Volk Israel 40 Jahre gezogen. Ein ganz kurzer Überblick nochmal über das, was wir im zweiten Buch Mose hatten. In den ersten 15 Kapiteln finden wir die Erlösung des Volkes Israel aus Ägypten. Dann in den nächsten Kapiteln, nachdem sie das Schilfmeer durchzogen haben, versorgt Gott sein Volk in der Wüste mit dem Manna, mit dem Brot aus dem Himmel, mit dem Wasser aus dem Felsen. Und er leitet sie bis zum Horeb, diesem Hauptberg im Gebirgszug Sinai, den höchsten dort, auf den er selbst herabsteigt. Der liegt ja hier unten im südlichen Teil der Halbinsel Sinai. Dort gibt Gott ihnen das Gesetz und sie treten in den Bund des Gesetzes ein. Das finden wir in Kapitel 19 bis 24. Dann in den nächsten Kapiteln gibt Gott Mose auf dem Berg die Anordnungen für den Bau des Heiligtums. Ein Heiligtum, das in Form eines Zeltes bestand, das also abbaubar war und transportierbar, das sie dann bei der Wüstenwanderung 40 Jahre begleitete und das auch noch am Anfang im Land bestand, einige hundert Jahre sogar, bis dann endlich unter Salomo der feste Tempel gebaut wurde. Dann finden wir, dass das Volk, bevor ihm die Gesetzestafeln gebracht werden, diesen Bund schon bricht, indem es eins der ersten Gebote übertritt, wo Gott gesagt hat, dass sie sich keine Götter machen sollten. Sie haben sich das goldene Kalb gemacht. Aber Gott ist barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte, hält aber den Schuldigen nicht für schuldlos. Er vernichtet das Volk nicht, lässt es bestehen. Aber damit ist eigentlich der Bund schon gebrochen, schon hinfällig, sodass Gott dann später von einem neuen Bund spricht, den er mit seinem Volk machen will. Nachdem Gott das dem Volk gleichsam vergeben hat, diese Sünde, wird dann das Heiligtum gebaut und aufgerichtet und Gott bezieht gleichsam in der Schechina, in dieser Wolke seiner Herrlichkeit, dieses Haus. Damit endet das zweite Buch Mose. Gott nimmt Wohnung in der Mitte seines erlösten Volkes, das sich noch am Berg Sinai befindet. Und das ist die Ausgangssituation vom dritten Buch Mose. Gott wohnend in der Mitte seines Volkes. Der Hintergrund hier soll so weiße Leinwand darstellen, ein Bild der Reinheit. Ich habe diesen Hintergrund bewusst gewählt. Das dritte Buch Mose zeigt den Weg um Gott zu nahen, der im Heiligtum inmitten des Volkes wohnt. Gott ist da, man kann aber, das Volk lagert um das Heiligtum her. Wie nahe kann dieses Volk diesem Gott nahen und auf welchem Weg? Der Hebräerbrief ist das Pendant im Neuen Testament dazu. Der Hebräerbrief zeigt uns, wie wir als Christen, auf welchem Weg wir Gott nahen können. Und der Hebräerbrief ist vor allem eine Auslegung des dritten Buches Mose auf neutestamentliche Zeiten. Vor allem des 16. Kapitels dieses Buches. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen dem Volk Israel und den Christen. Wir dürfen Gott weitaus näher kommen, als das Volk Israel es je kommen konnte. Dieses Buch spricht deswegen einerseits von den notwendigen Mitteln, den Mitteln, um Gott zu nahen, Opferungen, Waschungen, und andererseits von dem erforderlichen Zustand, den der Mensch haben muss, der Gott nahen möchte. Wir werden das noch sehen. Der Mensch konnte nicht einfach sagen, ja gut, das sind ja Opferungen, dann kann ich kommen, wie ich will. Mein persönlicher Zustand spielt überhaupt keine Rolle, dem ist nicht so. Diese beiden Dinge, diese notwendigen Mittel und der Zustand, den der Mensch haben muss, um Gott zu nahen, diese beiden Dinge machen das Priestertum erforderlich. Das einerseits diese Mittel anwendet, das Priestertum war eben zuständig, zum Beispiel für die Darbringung der Opfer, nicht? Sie waren es, die diese Mittel in Anwendung brachten, und andererseits waren sie auch diejenigen, die prüften, ob der Zustand dessen, der da kam und Gott nahen wollte, ob der den Bedingungen entsprach. Ich will nur ein Beispiel sagen, wenn jemand, ein Israelit, aussatzkrank war, dann musste das festgestellt und geprüft werden vom Priester, von niemand anderem. Im dritten Buch Mose haben wir auch die Zusammenkünfte des Volkes bei den Festen des Herrn, bei denen sie im Land Kanaan Gott nahten. Ein Israelit konnte freiwillig Gott nahen, persönlich, ganz persönlich sagen, ich möchte jetzt Gott ein Opfer bringen, zum Beispiel. Aber an den Festtagen, die wir dann im dritten Mose im 23. Kapitel finden, hat Gott gesagt, da möchte ich, dass mein Volk zu mir kommt, an diesen besonderen Tagen. Und diese Feste werden also auch beschrieben. Und schließlich enthält es die verhängnisvollen Folgen, das heißt Fluch, falls das Volk die notwendigen Bedingungen für die Beziehungen mit Gott einfach ignorieren würde. Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam, Gleichgültigkeit würde den Fluch über sie bringen. Das finden wir auch am Ende des dritten Buches Mose. Im zweiten Buch Mose, also in dem vorhergehenden, war Gott der Gesetzesgeber, der von oben herab, nämlich vom Berg Sinai, das Volk lagerte am Fuß des Berges Horeb. Sie durften den Berg nicht einmal berühren, da musste eine Umzäunung darum gemacht werden. Gott gab von oben her Anweisungen, um sein Wohnen in der Mitte des Volkes herbeizuführen. Also dieser Zustand, den wir am Ende vom zweiten Buch Mose haben, dass die Wolke der Herrlichkeit Gottes Platz nimmt über der Stiftshütte, über diesem Zelt. Alle diese Anordnungen dazu, die hat Gott von oben her vom Berg Sinai getroffen. Im dritten Buch Mose ist Gott einer inmitten des Volkes. Er ist nicht mehr auf dem Berg, der von oben her Forderungen stellt, die erfüllt werden müssen, damit er in der Mitte des Volkes wohnen kann, sondern er wohnt in der Mitte des Volkes und von dort her sagt er dem Volk, was sie tun müssen, damit dieser Zustand des Wohnens in ihrer Mitte erhalten bleibt. Ich möchte das mal neutestamentlich sagen. Einerseits haben wir im Neuen Testament die Aufforderung des Herrn Jesus, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Da ruft Gott, der Herr Jesus, Menschen zu sich, die bisher noch nicht bei ihm sind. Was müssen sie kommen? Sie müssen in Buße und Glauben kommen. Den Herrn Jesus annehmen, sein Werk auf Golgatha. Und dann gibt es eine Beziehung zu dem Herrn Jesus. Und wenn diese Beziehung dann besteht, dann sagt der Herr Jesus, bleibet in mir. Ja, und dazu sind auch gewisse Voraussetzungen nötig. Und so können wir das vielleicht einmal vergleichen, der Unterschied zwischen dem zweiten Buch Mose und dem dritten Buch Mose. Ganz kurz die Einteilung dieses Buches, so wie ich sie mir vorstelle. Wir haben in den ersten 7 Kapiteln die 5 Arten des persönlichen Opfers. 5 verschiedene Möglichkeiten gab es da. Danach haben wir die Weihe und die Heiligkeit der Priester, die ja diese Opfer letzten Endes auf dem Altar räucherten oder überhaupt mit den Opfertieren handelten. Dann folgen Reinheitsgesetze für das Volk Israel, 4 Kapitel lang. Dann kommt ein ganz besonderer Tag, mit dem wir uns ein wenig länger beschäftigen wollen, der sogenannte große Versöhnungstag am 10. des 7. Monats, wo der einzige Tag, wo der Hohepriester bis ins Allerheiligste ging, bis vor die Bundeslade, um das Blut zu sprengen. Es ist vielleicht der Mittelpunkt dieses ganzen Buches, dieser Tag. Danach haben wir noch einmal Anweisungen über praktische Reinheit und Heiligkeit. 5 Kapitel, 6 Kapitel, oh Entschuldigung, da war ich zu lang. Dann kommen die schon erwähnten Feste des Herrn, also besondere Zeiten im Jahr, wo Gott sein Volk um sich sammeln wollte. Und zum Schluss noch einmal Heiligkeit des Volkes Gottes, 4 Kapitel lang. Wenn ihr so mal diese Abschnitte überfliegt, dann finden wir natürlich Worte, die sehr oft auftreten. Heiligkeit, Reinheit, ja, das sind die Begriffe, die hier in dieser Übersicht am häufigsten auftreten. Und sie bilden auch das Generalthema dieses Buches. Heiligkeit. Dritte Mose 11, Vers 4. Denn ich bin der Herr, euer Gott. So heiliget euch und seid heilig, denn ich bin heilig. In dem gleichen Kapitel, ein Vers später. Denn ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So seid heilig, denn ich bin heilig. Kapitel 20. So heiliget euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. In dem gleichen Kapitel. Und ihr sollt mir heilig sein. Denn ich bin heilig. Ich, der Herr, und ich habe euch von den Völkern abgesondert, damit ihr mein seid. Seid heilig. Viermal kommt diese Aufforderung in diesem Buch. Und es sind die einzigen viermal im Alten Testament überhaupt. Nur in diesem Buch. Und das gleich viermal diese Aufforderung: seid heilig. Es ist so eine wichtige Aufforderung, dass sie im Neuen Testament für uns als Christen wiederholt wird. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16. Denn es steht geschrieben, das ist 3. Mose 11, Vers 4, nicht? Seid heilig, denn ich bin heilig. Gott wohnt in der Mitte seines Volkes, der heilige Gott, und fordert diejenigen auf, die in unmittelbarer Nähe von ihm sind. Sie müssen diesem Charakter Gottes entsprechen. Und das ist das ganz große Thema des 3. Buches Mose. Und das gilt, hat damals für das Volk Israel gegolten, und das gilt heute in gleicher Weise auch für uns. Denn Gott ist derselbe. Jetzt kommen wir zu dem, wo dieses 3. Buch Mose mit anfängt, nämlich mit diesen Opfern, von denen Bernd schon in der Einleitung sprach. 7 Kapitel lang. Die Grundlage unseres Zugangs zu Gott ist der Gehorsam und das Opfer Christi. Das ist natürlich jetzt gleich neutestamentlich interpretiert. Noch einmal, Gott wohnt in der Mitte seines Volkes, das war Ende 2. Buch Mose. Er nimmt Wohnung. Und das Erste, wovon Gott spricht im 3. Buch Mose, ist von den Opfern. Er will gleichsam dem Volk zeigen, die Grundlage eurer Beziehung zu mir, dass ihr jetzt so nahe zu mir kommen könnt, ist das Opfer. Damals Tieropfer im Vorbild. Wir wissen, alles diese Opfer sprechen von dem Herrn Jesus. Und er ist die Grundlage unseres Zugangs und unserer Gemeinschaft mit Gott. Er ist aber nicht nur die Grundlage unseres Zugangs zu Gott. Er, das Opfer des Herrn Jesus, ist auch der hauptsächliche Inhalt dessen, was wir Gott bringen. Nicht wahr? Diese Opfer da am Anfang vom 3. Buch Mose, die brachte der Israelit ja Gott. Und jetzt wir, die wir Gott nahen dürfen, auf der Grundlage des Opfers des Herrn Jesus, was bringen wir Gott? Ich spreche jetzt nicht von unserem Geld, das wir opfern vielleicht. Oder von unserer Zeit, was bringen wir Gott, wenn wir anbeten? Dann bringen wir Gott seinen Sohn und sprechen mit Gott über die Schönheit seiner Person des Herrn Jesus. Er ist also die Grundlage unserer Gemeinschaft mit Gott und er ist auch der Inhalt unserer Gemeinschaft mit Gott. Worüber wir mit Gott sprechen, über seinen Sohn. Über seinen vollkommenen Sohn. Gemeinschaft heißt ja, ich habe mit jemandem etwas gemein. Ich teile etwas mit ihm. Und das kostbarste gemeinsame Teil, das Gott und wir haben, ist der Herr Jesus. Deshalb ist dies auch das Erste, nämlich das Opfer, weil es die Grundlage bildet, wovon Gott aus dem Zelt spricht. Also Gott spricht jetzt nicht mehr, das sehen wir 3. Mose 1, Vers 1, dass Gott jetzt aus dem Zelt der Zusammenkunft heraus, wohnend in der Mitte seines Volkes redet. Nun, da finden wir zuerst in Kapitel 1 das sogenannte Brandopfer, dann in Kapitel 2 das sogenannte Speisopfer, was das alles ist, werde ich noch näher erläutern. Kapitel 3 das Friedensopfer, Kapitel 4 das Sündopfer und Kapitel 5 das Schuldopfer. diese Anweisungen in den Kapiteln 1 bis 5, das können wir an dem Vers, finden wir in Kapitel 1, Vers 2 und in Kapitel 4, Vers 2, die gab Mose dem ganzen Volk. Das, wir lesen das, Kapitel 1, Vers 2, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen. Der Adressat dieser Mitteilungen war also das ganze Volk in Bezug auf diese Dinge. Und in Kapitel 4, Vers 2 lesen wir das noch einmal. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich. Übrigens interessant, dass dieser Ausdruck in Kapitel 1 kommt und in Kapitel 4 kommt. Das macht eine gewisse Trennung hier. Da bei Kapitel 4 fängt Gott noch einmal mit diesem Satz an. Rede zu den Kindern Israel. Warum das so ist, werde ich nachher noch sagen. Dann in Kapitel 6 haben wir das sogenannte Gesetz des Brand-, Speis- und Sündopfers. Und in Kapitel 7 das Gesetz des Schuld- und Friedensopfers. Es sind weitere Anweisungen bezüglich dieser 5 Opferarten, wobei auffällig ist, dass die Reihenfolge etwas abgeändert ist. Das Friedensopfer, das vorher an dritter Stelle stand, nach dem Speisopfer rutscht ganz nach hinten. Auch das hat einen gewissen Sinn. Das Gesetz richtet sich eigentlich nicht direkt an das ganze Volk Israel. Wir lesen in Kapitel 6, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach, gebiete Aaron und seinen Söhnen und sprich. Und diesen Satz finden wir dann noch einmal das geht bis Kapitel 7, Vers 21. Und nur die letzten Verse richten sich noch einmal ans ganze Volk. Das hängt damit zusammen, dass mit dem Opfer ja gehandelt werden musste, mit den Opfertieren. Und manche Anweisungen brauchte der normale Israelit einfach nicht wissen, weil er das nicht tun musste. Sondern das tat der Priester. Das waren also Anweisungen, wie mit dem Opfer zu handeln ist, die eigentlich nur der Priester wissen musste. Während die Anweisungen, die wir in den ersten 5 Kapiteln haben, die musste jeder wissen, der ein Opfer brachte. Das Brand, das Friedens, das Sünd- und das Schuldopfer im Allgemeinen, bis auf eine einzige Ausnahme beim Schuldopfer, sind Tieropfer. Wurden also Tiere geschlachtet, getötet und geopfert. Das Speisopfer, das zweite dagegen, also ist jetzt schon wieder weg, das Bild, das wir in 3. Mose 2 finden, ist ein Getreideopfer, also ein Opfer pflanzlicher Art. Die Tieropfer sprechen von dem, was Christus im Tod für Gott war. Das Golgatha. Auf Golgatha war der Herr Jesus das Brandopfer, war er das Friedensopfer, war er das Sündopfer, war er das Schuldopfer. Es spricht von dem, was der Herr Jesus im Tode getan hat. Das Speisopfer, das ja kein blutiges Opfer war, da floss kein Blut, war ein Getreideopfer, stellt vor, was er in seinem Leben für Gott. Auch das Leben des Herrn Jesus war natürlich ein Opfer für seinen Gott, eine Weihe an seinen Gott. Und davon spricht das Speisopfer. Sehr interessant, dass im Allgemeinen zumindest die vorgeschriebenen Brandopfer, nicht die, die der Israelit persönlich bringen konnte, sondern die vorgeschriebenen, das Morgen- und das Abendopfer, das waren Brandopfer, die mussten begleitet sein mit einem Speisopfer. Das heißt, dass der Herr Jesus das Brandopfer auf dem Kreuz war, das konnte er nur sein, weil er im Leben das Speisopfer gewesen ist, weil sein ganzes Leben vollkommen war. Wenn das Leben des Herrn Jesus nicht vollkommen gewesen wäre, dann hätte er sich nicht opfern können. Dann hätte Gott ihn das Opfer am Kreuz nicht annehmen können. Er konnte es nur annehmen, weil das ganze Leben schon vollkommen war, ohne Fehl. Die ersten drei Opfer, das Brand, das Speis und das Friedensopfer, sind freiwillige Opfer. Die konnte ein Israelit bringen oder auch nicht. Wenn er Freude hatte, wenn er Gott eine Freude bereiten wollte, dann brachte er diese Opfer, sonst ließ er es bleiben. Während das Sünd- und das Schuldopfer, das forderte Gott. Wenn ein Israelit gesündigt hatte oder wenn er sogar sich verschuldet hatte, an Dingen des Heiligtums oder einem anderen Menschen gegenüber, dann forderte Gott dieses Opfer. Das war dann nicht der Beliebigkeit des Israeliten anheimgestellt, er musste es bringen. Das unterscheidet die ersten drei von den letzten zwei Opfern. Entschuldigung. Beim Brand- und Friedensopfer, also diesen freiwilligen Tieropfern, konnten verschieden große Tiere, beim Speisopfer verschieden zubereitete Produkte gebracht werden. Beim Brandopfer zum Beispiel konnte, das war das Größte, was gebracht werden konnte, ein Stier gebracht werden. Das nächste war, es konnte ein Lamm, ein Kleinvieh gebracht werden, sei es von der Ziege oder sei es vom Schaf. Und wenn jemand, konnte aber auch nur eine Taube bringen, ein Vogel. Es waren die drei Möglichkeiten, ein Stier, also Großvieh, Kleinvieh oder eine Taube. Beim Friedensopfer war es auch ein Stier oder ein Schaf oder eine Ziege. Drei Möglichkeiten. Ziege und Schaf unterschieden sich insofern, dass das Schaf mehr Fett hatte wie die Ziege und damit etwas wertvoller war, weil beim Friedensopfer wurde das Fett geopfert. Beim Speisopfer gab es auch drei Möglichkeiten. Es gab das Ofengebäck, es gab das Gebäck in der Pfanne und was gab es noch? Im Napf, ja. Man kann das darunter unterscheiden, dass die Hitze, dem das Gebäck ausgesetzt war, abnahm in diesen drei Formen. Spricht vielleicht von verschiedenen tiefen Leiden des Herrn Jesus in seinem Leben. Nun, wie gesagt, verschieden große, verschiedenartige Produkte konnten gebracht werden. Und das spricht davon, wenn wir Gott in Anbetung etwas bringen, ist unser Verständnis verschieden. Ich erinnere daran an den ersten Johannesbrief, wo wir von Vätern in Christo lesen, von Jünglingen und von Kindlein. Gott erwartet von jemandem, der jung im Glauben gekommen ist, zum Glauben gekommen ist, nicht eine tiefe Einsicht. Er kann gleichsam ein Vöglein bringen. Von jemandem, der doch etwas länger schon im Glauben lebt, erwartet Gott eigentlich mehr und sagt, bring mir doch mal ein Schaf oder eine Ziege. Im übertragenen Sinne, ihr versteht das. Und von jemandem, der jahrzehntelang mit Gott geht, erwartet Gott eigentlich, dass er eine tiefe Einsicht in das Werk Christi hat. Die Pflichtopfer, das war also Sünd- und Schuldopfer, waren je nach Tat und Person genau vorgeschrieben. Also wenn zum Beispiel ein Priester sündigte, dann musste er ein weitaus größeres Opfer bringen, als wenn jemand vom einfachen Volk sündigte, weil er einfach aufgrund seiner Stellung eine höhere Verantwortung hatte. Lass mich noch ganz kurz sagen, das Brandopfer, das erste, wir können da nicht zu lang stehen bleiben, man könnte über das Brandopfer alleine 2-3 Stunden sprechen. Christus stellt dar, Christus in seiner vollkommenen Hingabe ausschließlich für Gott in seinem Tod. Das Brandopfer war ja ein Opfer, wo alles Gott geopfert wurde. Es war das einzige Opfer, wo alles Gott geopfert wurde, außer der Haut des Tieres, die bekam der opfernde Priester. Aber das ganze Fleisch, das ganze Fett, alles wurde auf dem Altar für Gott geräuchert. Da hatte kein anderer Anteil daran. Und das stellt uns Christus dar, der sich völlig Gott geopfert hat. Ich habe jenen Vers aus Epheser 5, Vers 2, wobei ich einiges absichtlich weggelassen habe, wie auch der Christus sich selbst hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Genau das ist das Brandopfer. Christus, der sich ganz Gott opfert. Dann das Speisopfer, Christus in seiner vollkommenen Hingabe für Gott, in seinem Leben, nicht in seinem Tod, in seinem Leben. Ein Vers, der uns das verdeutlicht, ist in Johannes 17, Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, sagt der Herr Jesus. Ein Satz, den niemand von uns, den nicht einmal der Apostel Paulus sprechen könnte. Das sagt der Herr Jesus in Bezug auf sein ganzes Leben. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Dann das Friedensopfer. Christus legt in seinem Tod die Grundlage für die Gemeinschaft, für unsere Gemeinschaft mit Gott. Der Bibelvers aus Kolosser 1,20, in dem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes. Am Friedensopfer sehen wir schon einen gewissen Zweck. Der Zweck dieses Opfers war, Frieden zu stiften zwischen zwei Parteien. Gott einerseits und dem Menschen andererseits. Diesen Frieden hat der Herr Jesus gemacht durch sein Blut. Das Friedensopfer war auch das einzige Opfer, an dem jeder seinen Anteil hatte. Gott bekam, wie ich schon sagte, das Fett. Der Priester und die priesterliche Familie bekamen das Brustfleisch und den rechten Schenkel, da ist ja viel Fleisch dran. Und alles andere Fleisch bekam der, der das Opfertier brachte. Und diejenigen, die er mitbrachte, wenn sie denn rein waren, um an dieser Mahlzeit teilzunehmen. Da sehen wir also drei Gruppen, die sich von diesem Tier näherten. Gott, die priesterliche Familie und der Israelit samt seinen Begleitern, der dieses Opfer brachte. Ein Ausdruck der wunderbaren Gemeinschaft. War das einzige Opfer, wo der normale Israelit, der das Opfer brachte, einen Anteil daran hatte, wo er mit davon essen konnte. Das Sündopfer stellt uns Christus vor, der auf dem Kreuz zur Sünde gemacht wird. 2. Korinther 5, 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Es erschüttert mich ja immer wieder, daran zu denken, dass Christus auf dem Kreuz zu dem gemacht wird, was ihm völlig entgegengesetzt war. Christus vollkommen, absolut heilig. Er wird zur Wurzel des Bösen gemacht. Nicht nur, dass er unsere Sünden trägt, das ist noch eine Sache, sondern er wird zu personifiziert, zu dem gemacht, als ob er der Ursprung alles Bösen ist. Und Gott richtet die Sünde, das, was Sünde in seinen Augen ist, das richtet Gott an seinem eigenen Sohn. Und dann das Schuldopfer, Christus, der auf dem Kreuz die Sünden, Mehrzahl der Gläubigen trägt. 1. Petrus 2, 24, da ist von ihm die Rede, der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann weißt du, dass du in deinem Leben 10 Sünden begangen hast. Wer würde bei 10 strecken? 100? Wer würde jetzt strecken? 1000? Wer würde jetzt strecken? Ich strecke noch lange nicht. Gibt es einen Tag, wo wir nicht sündigen, in Gedanken oder in Worten? Dann zählen wir mal die Tage unseres Lebens zusammen. Und alle diese Sünden hat der Herr Jesus getragen auf dem Kreuz. Und die Strafe dafür, für jede einzelne Sünde. Das zeigen uns diese 5 verschiedenen Opfer. Es ist immer ein verschiedener Aspekt. Und vielleicht die größten Gegensätze in diesen Aspekten bilden das auf der einen Seite das Brandopfer und auf der anderen Seite das Sündopfer. Während der Herr Jesus von Gott gestraft wird, als ob er der Ursprung alles Bösen ist, ist er gleichzeitig in seiner völligen Erduldung dieser Strafe der, an dem Gott sein ganzes Wohlgefallen hat. Das können wir mit unserem Verstand nicht erfassen. Aber er gibt sich freiwillig Gott ganz und gar hin und lässt das alles mit sich geschehen. Und darin ist er das Brandopfer. Übrigens, die Reihenfolge, so wie wir sie da haben, ist das, was Gott gefordert hat, damit fängt es an, und das, was für uns nötig war, das haben wir ganz am Ende. Wenn ein Kind, vielleicht sind hier manche als Kinder zum Glauben gekommen, ganz sicher, das weiß ich, dass hier viele sind, die als Kind sich bekehrt haben, die haben noch nichts, wenn sagen wir mal 10 Jahre alt waren, dann haben sie noch nichts gewusst von der in ihnen wohnenden Sünde. Das Problem haben sie noch gar nicht erfasst gehabt, aber sie haben gewusst, da habe ich gelogen und da war ich frech gewesen und da habe ich was weggenommen und da und da und da. Sie haben Sünden erkannt und die haben sie bekannt, Gott oder dem Herrn Jesus, und haben um Vergebung gebeten. Sie haben das gebraucht. Und wenn man dann einige Jahre gläubig ist, dann merkt man, Mensch, ich habe eine Quelle in mir, die immer wieder Böses produziert ist, die in mir wohnende Sünde. Und dann erfassen wir, dass der Herr Jesus auch das dafür gestorben ist. Nicht nur für das, was ich getan habe, sondern auch für die Quelle in mir hat er sein Leben gegeben. Und so wandern wir gleichsam aufwärts in der Richtung. Von hier, wir kommen praktisch von da, und ganz zum Schluss sehen wir, was der Herr Jesus war in seinem Opfer für Gott. Ganz losgelöst vom Problem unserer Sünde. Es ist zwar wahr, ohne Sünde gäbe es auch kein Brandopfer. Denn das Brandopfer tut auch Sühnung. Ein Opfer wäre überhaupt nicht nötig gewesen ohne Sünde. Aber noch einmal, wenn ich den Herrn Jesus als Brandopfer sehe, dann sehe ich ihn nicht, dann habe ich nicht meine Sünde, die vor mir steht, sondern dann sehe ich ihn auf dem Kreuz in seinem ganzen Gehorsam und seiner ganzen Widmung für Gott. Wir können nicht länger stehen bleiben. Ich habe das ganze Buch Mose, dritte Buch Mose vor mir. Der Gegenstand ist schon besonders. Als nächstes kommen die Priester, wie sie geweiht werden, 3 Kapitel lang. Ist von ihnen jetzt die Rede. Kapitel 8 haben wir die Priesterweihe. Noch einmal, die Priester waren notwendig, weil sie letzten Endes diejenigen waren, die die Opfer darbrachten auf dem Altar. Ein vermittelnder Dienst. Dieser Opferdienst war nicht ihr einziger Dienst, aber war vielleicht ihr Hauptdienst, das Darbringen der Opfer. Und nun, nachdem Gott erstmal vom Opfer gesprochen hatte, als der Grundlage dieses der Gemeinschaft des Volkes mit ihm spricht er jetzt über diejenigen, die diese Mittel in Anwendung bringen. Da haben wir in den ersten 5 Versen Vorbereitungen bezüglich dieser Priesterweihe. Dann in den Versen 6 bis 13, ich kann da nicht auf Einzelheiten eingehen, die Priester werden gewaschen, und zwar ganz und gar von oben bis unten. Also wir können auch gleich sagen, gebadet. Und eingekleidet. Und Aaron wird gesalbt. Aber nur Aaron. Mit Öl. Nur der Hohepriester. Eingekleidet werden alle, auch seine Söhne, aber sie werden noch nicht gesalbt. Nur Aaron wird gesalbt. Was noch gesalbt wird, ist das ganze Zelt der Zusammenkunft. Aaron und das Heiligtum wird gesalbt. Bevor, und das ist hier ganz wesentlich, bevor irgend Blut geflossen ist. Darum gehe ich ja besser nochmal zurück. Es ist noch kein Tier geschlachtet. Das wird noch kommen. Aber hier noch gar nicht. Aaron wird gewaschen, komplett eingekleidet und gesalbt mit Öl, ohne dass Blut geflossen ist. Wir wissen, Aaron ist als hoher Priester ein Vorbild vom Herrn Jesus. Das sehen wir im Hebräerbrief ganz, ganz deutlich. Und weil Aaron ein Vorbild ist vom Herrn Jesus, kommt das Öl auf ihn, bevor Blut fließt. Später bei den Söhnen ist das anders. Da kommt erst das Blut. Die Söhne sprechen von uns. Wir sind Priester. Wir sind nicht der Hohepriester. Der Hohepriester ist Christus. Wir müssen erst durch Blut gereinigt werden. Blut der Sühnung muss fließen. Und dann werden wir mit Öl besprengt. Aber der Herr Jesus war in sich absolut rein. Und er wird gesalbt. Ich glaube, Geschwister, das geht jetzt sehr, sehr weit. Das Heiligtum und der Vorhof, alles das, ist ein Bild auch des ganzen Weltalls. Und Christus als der hohe Priester, gesalbt wie auch das Heiligtum, zeigt, was der Herr Jesus in seiner eigenen Vollkommenheit ist in Bezug auf die gesamte Schöpfung, wovon das Heiligtum und der Vorhof ein Bild ist. Er hat ein Anrecht auf das alles, weil er der Schöpfer ist. Er ist der Schöpfer des ganzen Universums und als ein solcher hat er ein völliges Anrecht auf all diese Dinge. Und er erfüllt mit seiner Herrlichkeit einmal das ganze Weltall. So wie hier der Priester in seinen Kleidern zum Schmuck war. Dann aber, jetzt kommen wir auf die menschliche Ebene herab, diese waren doch normale Menschen, Aaron und seine Söhne, und dann bringt Mose, Aaron konnte das noch nicht tun, er wurde ja erst hier zum Priester geweiht. Nein, Mose tut das da, Mose bringt den Stier des Sündopfers und den Widder des Brandopfers da. Hier sehen wir übrigens diese Reihenfolge, immer wenn Opfer in Bezug auf einen sündigen Menschen gebracht werden, kommt erst das, was für ihn nötig ist, das Sündopfer und dann danach das Brandopfer. Und als drittes Tier, das war auch ein Widder, kommt der sogenannte Einweihungswidder. Und von dessen Blut wurde in einer Schale aufgefangen, die wurden ja die Halsschlagader durchgeschnitten, dann wurde das Blut in einer Schale aufgefangen. Und dann kam dieses Blut sowohl bei Aaron als auch bei seinen Söhnen an das rechte Ohrläppchen, auf den rechten Daumen und auf den großen Zeh des rechten Fußes. Was bedeutet das? Das Ohr ist, wo wir das Wort Gottes mit aufnehmen. Es soll geheiligt sein. Unser Daumen ist ein ganz wichtiges Glied an unserer Hand. Es spricht von unseren Handlungen. Sie sollen Gott geweiht sein. Und der Zeh, der ist unten am Fuß, das ist, womit wir gehen. Auch das, auch unser Wandel soll Gott geweiht sein. Unser Ohr, mit dem wir noch einmal hören, was Gott sagt, soll für Gott da sein, Gott geöffnet sein. Unsere Hände sollen das tun, was Gott will. Und unsere Wege sollen auch Gott geweiht sein. Und dann wurden sie und ihre Kleider, die Kleider sprechen immer von dem, was man an uns sieht, sie wurden dann mit einem Gemisch aus Öl und Blut besprengt. Blut dieses Einweihungswidders und Öl, Salböl. Dann folgten 7 Tage, die noch zur Priesterweihe gehörten, und dann kam der 8. Tag. Werden wieder Opfer gebracht für die Priester und das Volk, oder es werden sie vorgestellt, Entschuldigung, da werden sie erstmal vorgestellt, dann werden zuerst die Opfer für die Priester gebracht, dann die Opfer für das Volk. Und jetzt geschieht das. Und ich kann nur auf Einzelheiten, nur auf Besonderheiten eingehen. Dann in den letzten beiden, 3 Versen segnet zuerst Aaron. Jetzt ist er der Hohepriester. Er segnet das Volk. Er allein. Dann geht er zusammen mit seinem Bruder Mose ins Heiligtum. Nach einer gewissen Zeit kommt er mit seinem Bruder Mose, Aaron, der Hohepriester, und Mose, der Führer des Volkes, wieder aus dem Zelt heraus. Und jetzt segnen beide das Volk. Das ist besonders. Zuerst Aaron alleine, dann gehen Mose und Aaron in das Zelt der Zusammenkunft. Und kommen nach einer gewissen Zeit heraus und segnen dann zu zweit das Volk. Ich glaube, dass das prophetische Bedeutung hat. Ich möchte an Lukas 24 erinnern. Der Herr Jesus hat das Werk auf Golgatha vollbracht. Da hat er war er Hohepriester und Opfer gleichzeitig. Und dann sehen ihn die Jünger auffahren in den Himmel. Und wie sehen sie ihn? Segnend. Er segnet sie mit erhobenen Händen. Das ist das da. Das Werk getan, Aaron segnet. Oder als Priester eingeweiht. Der Herr Jesus noch einmal bei seiner Himmelfahrt, er segnet seine Jünger und geht dann in den Himmel. So wie Aaron und Mose ins Heiligtum hineingehen. Dort bleiben sie. Der Herr Jesus ist jetzt im Himmel. Und dann wird er eines Tages wiederkommen. Ich spreche jetzt nicht zu dem Kommen zu unserer Entrückung. Ich spreche davon, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt, zu seinem Volk Israel auch wieder, dann kommt er als Melchisedek. Dann kommt er als Königpriester, König und Priester. Und dann segnet er das Volk in dieser doppelten Funktion. Mose stellt uns den König vor. Mose war der Führer des Volkes, gleichsam der König. Und Aaron stellt uns den Priester vor. Aber dann wird der Herr Jesus kommen als Melchisedek wissen wir diese Person bei Abraham. Sie war König von Salem und Priester Gottes des Höchsten. Und der Herr Jesus wird kommen zu seinem Volk einmal. Jetzt ist er im Heiligtum. Das Volk Israel sieht ihn nicht, glaubt nicht an ihn, aber wenn er dann wiederkommt, dann wird er sie segnen. Einmal als König und einmal als Priester. Ich finde das ganz besonders, das ist also eindeutig prophetisch, dass hier zweimal gesegnet wird, einmal allein durch Aaron, bevor er ins Heiligtum geht. Das ist Lukas 24 am Ende. Und dann, wenn er wieder mit Mose herauskommt, dann segnen sie gemeinsam das Volk. Wunderbare Tatsachen. Ja, dann sehen wir, weil diese Menschen Priester waren, weil diese Priester Menschen waren, sind auch sie vor Sünde nicht verschont geblieben. Wahrscheinlich noch am Tag ihrer, am achten Tag. Also an dem, wo die ganze Weihe der Priester zu Ende waren, machen zwei Söhne Aarons einen großen Fehler. Sie bringen fremdes Feuer vor Gott und sterben. Alles Feuer, mit dem Weihrauch, sagen wir, entzündet werden sollte, musste vom Brandopferaltar genommen werden. Von dem Feuer, von dem Holzfeuer, was da auf dem Altar brannte. Sie durften nicht Feuer irgendwo hernehmen, um den Weihrauch zu verbrennen. Es musste das Feuer vom Altar sein und sie nahmen einfach irgendwas anders. Haben das Feuer irgendwo hergenommen und dann starben sie auf der Stelle. Mose ermahnt dann die drei übrig gebliebenen, Aaron hatte ja vier Söhne. Dann tut es Gott selbst. War natürlich erschütternd, nicht? War ja eine ganz kleine Priesterschaft, fünf Leute und zwei davon. Zwei Söhne Aarons sterben am ersten Tag ihres Dienstes. Dann wird von der Speise der Priester berichtet, was sie von dem Opferfleisch bekommen sollten. Und kurze Zeit später machen die beiden übrig gebliebenen Söhne Aarons wieder einen Fehler. Es war ein Sündopfer, das sie hätten essen müssen. Es gab, das war nicht gar nicht so ganz einfach, es gab Sündopfer, die mussten die Priester essen. Und es gab Sündopfer, die mussten sie verbrennen. Also zum Beispiel das Sündopfer, was gebracht wurde am großen Versöhnungstag, das wurde außerhalb des Lagers verbrannt, musste. Oder wenn ein Priester sündigte und ein Sündopfer brachte, dann durfte nicht der Priester die Sündopfer essen. Er hatte ja die Sünde begangen. Er konnte sich dann nicht mit eins machen. Das Essen des Sündopfers heißt sich mit der Sünde eins machen, nicht? Aber wenn er die Sünde selbst begangen hatte, musste er sich damit nicht mehr eins machen. Das ging ja gar nicht. Darum musste immer, wenn ein Priester sündigte, das Tier außerhalb verbrannt werden. Auch wenn das ganze Volk gesündigt hatte. Dann hat er das ganze Volk gesündigt, darunter auch der Priester, gehörte ja zu dem Volke. Diese Tiere mussten verbrannt werden. Aber wenn ein normaler Israelit gesündigt hat und ein Sündopfer brachte, dann mussten die Priester davon essen. Und ein solches Tier hatten sie verbrannt. Und ich denke, Aaron hat fast die Luft angehalten. Ich dachte, was passiert jetzt? Bin ich jetzt am nächsten Tag kinderlos? Sterben jetzt auch noch die beiden? Nun, sie werden auf ihren Fehler hingewiesen, aber Gott schreitet nicht im Gericht ein, sondern in Gnade lässt er sie am Leben. Nun folgen die Reinheitsgesetze für das Volk Israel. Nachdem das Priestertum eingesetzt ist, kommen nun folgende Themen vor uns. Die Unterscheidung zwischen heiligen und unheiligen oder ungeweihten Dingen. Es gab heilige Dinge, es gab Dinge, die waren entweder neutral oder unheilig. Dann ging es darum, das werden wir jetzt sehen in diesen Kapiteln, Verunreinigungen zu beurteilen und zu entscheiden, was nötig ist, um die verunreinigten Personen zu reinigen. Und das ist genau die Aufgabe, eine der großen Aufgaben der Priester. Sie sollten Unterscheidungsvermögen haben und sie sollten fähig sein zu beurteilen. Und dieses Unterscheidungsvermögen und diese Beurteilung lernten sie in ihrer Absonderung für Gott. Ihre abgesonderte Stellung zu Gott hin befähigte sie, genau diesen Dienst zu tun. Er musste sehr sorgfältig getan werden. Wenn einige von euch wissen, wie Aussatz zum Beispiel, wie sorgfältig das untersucht werden musste, in mehreren Prozessen, dann brauchte man dazu ein ganz gesundes Urteil. Nicht wahr? Das ist wie heute, sagen wir mal, für ein praktisches Beispiel nehmen, wie genau wird heute untersucht, wenn jemand zum Beispiel Krebs hat, nicht? Eine furchtbare Krankheit, Hautkrebs zum Beispiel, nicht? Da hat jemand einen Pickel, denkt, das ist nur ein Pickel, nicht? Und dann kommt der Hautarzt und untersucht sich das und sagt, bin ich so ganz sicher, ob das nur ein Pickel ist. Wird eine Probe entnommen, wird dann eingeschickt, histologisch untersucht. Ja, das sind gar nicht alles so ganz einfach, nicht? Und so war das damals auch. Das musste ganz genau untersucht werden. Wir hatten kein Mikroskop und all diese Dinge. Die mussten durch andere Verfahren ganz sicher gehen, denn die Konsequenzen, wenn das Aussatz waren, die waren riesig für die Person. Da musste der Priester ganz sicher sein, dass seine Beurteilung dieser Sachlage richtig war. Und dieses Urteilsvermögen noch einmal, jetzt wollen wir das mal geistlich sehen, geistliches Beurteilungsvermögen, heute in der Kirche, in der Gemeinde, in der Versammlung Gottes, geistliches Beurteilungsvermögen von Zuständen einer Person. Dazu braucht es ein geistliches Urteil. Und dieses geistliche Urteil bekommt man nicht durch die Weisheit der Welt. Das bekommt man, wenn man viel Umgang mit Gott hat. Dann bekommt man ein geistliches Urteil. Zuerst geht es um die Unterscheidung von reinen und unreinen Speisen. Das ist Kapitel 11. Was durfte ein Israelit essen? Es geht hier vor allem immer um tierische Nahrung. Bei pflanzlicher Nahrung gab es keine Einschränkungen, aber bei tierischer Nahrung gab es Einschränkungen. Was sie essen durften, waren Wiederkäuer mit gespaltenen Hufen. Also Tiere, die Nahrung aufnehmen, in den Magen, einen Teil des Magens, wieder hoch und dann alles noch einmal essen. Das sind Wiederkäuer, nicht? Und diese Tiere, die für den Juden rein waren, hatten noch eine zweite Funktion oder hatten noch ein zweites Charakteristikum. Sie mussten gespaltene Hufen haben. Ich nenne euch mal ein Tier, das nur ein Indiz hatte, ein Schwein. Ein Schwein hat gespaltene Hufen. Könnt ihr euch angucken. Gespaltene Hufen, wie ein Schaf auch. Aber es ist kein Wiederkäuer. Im Gegensatz zum Schaf, das beides ist. Das ist ein Wiederkäuer und hat gespaltene Hufe. Die ganzen Gazellen, alles Tiere, die diese Eigenschaft erfüllen, auch das Rind. Diese Tiere waren rein. Darum durfte ein Jude kein Schweinefleisch essen, weil sie das keine Wiederkäuer waren. Ich will erst kurz durchgehen, was das rein äußerlich für das Volk Israel war, und dann über die geistliche Bedeutung sprechen. Fische mit Schuppen und Flossen sind rein. Also sagen wir mal so eine Art Spiegelkarpfen, nicht, der kaum Schuppen hat, und rein. Und so ein Aal, an dem man kaum Flossen wahrnehmen kann, außer diesen Flossensaum an seinem Körper entlang, der galt wahrscheinlich für einen Juden als unrein. Das mussten richtige Flossen sein und richtige Schuppen, die musste man auch deutlich sehen können. Die waren rein. Dann in den nächsten Versen kommen die Vögel, werden nur Unreine aufgezählt. Es sind immer Tiere, die nachts fliegen und die sich von Aas ernähren. Dann kommen kleine Tiere, nämlich Insekten, und von den Insekten waren nur die Heuschrecken rein. Und die Begründung war, weil sie hüpfen konnte. Weil sie so starke, das kennt ihr doch alle, ich wollte eine Heuschrecke fangen, geh da hin und wupp, machen die einen Satz. Nicht? Und diese Eigenschaft, dass sie also springen konnten, das machte sie zu reinen Tieren. Da gab es dann verschiedene Sorten, die werden dann aufgezählt. Dann werden die unreinen Tiere genannt, und zwar Großtiere, im Gegensatz zu denen, die in Vers 1 bis 8 erwähnt werden, also zum Beispiel Löwe, nicht? War ja kein Wiederkäuer, und zwar hat er Tatzen und keine gespaltenen Hufen. Ja, da werden also die Großtiere genannt, die aber eben nicht die Eigenschaften von Vers 1 bis 8 haben. Dann unreine Kleintiere, damit sind so Tiere gemeint wie Maus, Ratte und solche Tiere, ja? Auch Eidechsen, das waren jetzt keine Insekten, aber es waren alles Tiere, die auf dem Boden, mit dem Bauch praktisch auf dem Boden klebten. Ja? Dann haben wir Geräte, die verunreinigt werden, dadurch, dass Kleintiere da reinfallen. Dann Verunreinigung durch Aas. Und dann nochmal so summarisch am Ende, alles, was auf der Erde kriecht, das war vor allem auch schon Vers 29 bis 31, ist unrein. Und dann Zusammenfassung. So, nun, ich glaube, dass das dem normalen Juden ziemlich schnell klar war, welche Tiere er essen durfte und welche nicht. Aber was haben wir denn damit zu tun? Eigentlich direkt gar nichts. Ich will nur das Beispiel nehmen aus Apostelgeschichte 10, wo Petrus in das Haus des Cornelius geschickt wird. Und da ist Petrus auf dem Dach oben, und dann sieht er ein Gesicht, das Gott ihm gibt. Da kommt ein Tuch vom Himmel herab, und in dem Tuch sind allerlei Tiere, darunter auch unreine Tiere. Und dann sagt Gott, steh auf und schlachte und iss. Und Petrus, nimmermehr, mache ich nicht. Der war durch und durch noch Jude. Das esse ich nicht. Und dreimal geschieht dieses Tuch vom Himmel kommt mit diesen unreinen Tieren, die er essen sollte. Schlachten und essen, wie gesagt, das war ein Zeichen. Und später schreibt auch Paulus, dass nichts an sich unrein ist. Im Christentum haben wir keine Einschränkung in Bezug auf tierische Nahrung. Und wenn jemand gerne Kakerlaken isst, dann darf er das meinetwegen tun. Ich weiß nicht, ob ich das tun würde, aber da Schnecken isst, wir haben keine Einschränkung. Was mit Danksagung gegessen wird, können wir essen. Ja, aber was hat dann das Kapitel für uns zu sagen? Wir müssen das, was diese Tiere, diese Eigenschaft, die diese Tiere haben, jetzt einmal übertragen. Wiederkäuen. Wenn du morgens, wenn du das tust, ist ja schon mal schön. Du liest einen kurzen Abschnitt im Wort Gottes. 10 Verse. So, klappst deine Bibel zu, raus aus dem Haus. Dann kommen die Eindrücke des Tages. Für die Bibelverse hast du schon längst wieder vergessen. Und am nächsten Tag liest du wieder die nächsten 10 Verse und so weiter. Ich sage nicht, dass das ganz schlecht ist. Ist ja gut, Bibel lesen, aber wiedergekaut ist das gar nicht. Ich denke an Psalm 1, wer über mein Gesetz sinnt, Tag und Nacht. Das heißt, genauso nehmen wir an, du, wenn ihr jetzt heute hier das hört, wenn ihr jetzt nach Hause geht, Fernseher einschaltet und irgendwas seht, hört und ihr habt nur das hier gehört, dann wird das ganz schnell wieder, bei dem einen schneller, beim einen weniger schnell, aus dem Kopf herausgehen. Nein, was Gott eigentlich möchte, ist, dass er sagt, jetzt habt ihr euch doch die Bibelstellen aufgeschrieben, manche. Dann lest sie daheim doch nochmal nach. Versucht nochmal nachzudenken, was hat der Bruder dazu gesagt? Und denkt nochmal selbst darüber nach. Das ist Wiederkäuen. Dass wir also Gottes Wort nicht nur so da rein und da raus, ja, dass wir uns damit beschäftigen. Das ist Wiederkäuen. Und gespaltene Hufen, das ist natürlich so, dass diese Tiere, die haben im Gebirge zum Beispiel einen viel sichereren Gang wie Einhufer. Ein Einhufer, wenn da felsiges Gelände ist, rutscht der Fuß weg. Durch dieses gespaltene Hufen haben die mehr Halt, ja? Die können auch in unebenem Gelände sicher gehen. Und das spricht davon, dass ein Christ sollte, ist dann rein, wenn sein Lebenswandel dem entspricht, was hier diese Tiere mit gespaltenem Hufen haben, einen sicheren Gang. Fische mit Schuppen, das ist jetzt klar, nicht? Die Schuppen sind wie so eine Art Panzer. Haben wir das, Geschwister? Wir haben so viel Einflüsse von außen. Zeitung, Medien, Internet. So viel Einflüsse von außen. Haben wir auch Schuppen? Oder saugen wir das alles ein? Und bildet das unser Denken? Dann aber keine Schuppen. Und Flossen, ihr kennt alle die Lachse, nicht? Was ein Lachs kann, der kann die Flüsse hochschwimmen. Ne? Und wenn dann sogar eine Stromschnelle kommt, dann springt der 1-2 Meter hoch, bis ganz wieder fast an die Mündung des Flusses, selbst im, vor allem im Gebirge, nicht? Wo da Schwellen sind, da springt der hoch, bis oben hin und da leichter ab. Das ist ein Fisch mit Flossen, die Kraft haben, ich sage einmal, gegen den Strom zu schwimmen. Wie wichtig ist das in unserer Zeit, gegen den Mainstream zu schwimmen? Das schafft man doch kaum noch, gegen den Mainstream, nicht? War doch wieder interessant, da als in Irland jetzt die Homo-Ehe gleichberechtigt gegenüber der normalen Ehe eingeführt wurde. Am nächsten Tag war das auf der ersten Seite von fast allen deutschen Zeitungen. Und zwar positiv, jo, das wollen wir auch. Und diese CDU, die da immer noch ein bisschen rumhinkt, nicht mehr lange, denke ich, dann folgt die auch noch dem Mainstream. Das ist der Mainstream. Gender Mainstream, ja. Das Geschlecht definiert man selbst. Mit wem man sein Leben teilt, definiert man alles selbst. Das ist der Mainstream. Haben wir Flossen? Können wir gegen den Strom schwimmen? Erstmal persönlich. Ich sage nicht, dass wir auf die Straße gehen sollen und Schilder hochheben sollen und dagegen protestieren. Aber für uns selbst, in unserer Familie feststehen und sagen, nein, Gottes Wort sagt so. Und wenn die Gesellschaft 10-mal anders sagt, dann bleibe ich bei dem, was Gottes Wort sagt. Nicht dem Mainstream folgt. Das meine ich, sind diese Flossen. Und auch diese Schuppen, die abwehren, was von außen an Einflüssen kommt. Ja, und wenn man jetzt, ich kann das nicht alles so im Einzelnen machen, die Heuschrecken, nicht? Das waren auch Tiere, die normalerweise auf dem Boden sind, aber die konnten springen. Die konnten springen, sich erheben über diese Sachen. Alles das wollen wir einmal auf uns anwenden, nicht? Kriechen wir mit dem Bauch nur so da auf dem Boden rum? Oder können wir uns wirklich erheben? Ich denke, davon sprechen diese Tiere für uns. Entschuldigung, eine falsche Taste gehabt. Reinheit im Kindbett ist das nächste Thema. Die ersten Verse, wenn ein Junge geboren wird, dann, oh ne, Vers 7 ist das, wenn ein Mädchen geboren, irgendwas stimmt hier nicht. 1 bis 4 ist, glaube ich, die Geburt eines Jungen. Dann die Geburt eines Mädchens und dann die Opfer, die zu bringen waren. Wenn diese vorgeschriebenen Tage, wo die Frau als unrein galt, vorbei waren, dann musste sie ein Opfer zur Reinigung bringen. Komische Vorschrift, nicht? Eigenartige Vorschrift. Und warum beim Mädchen anders als beim Jungen? Medizinisch ist das sicher wahrscheinlich nicht zu erklären. Denn die Tage der Unreinheit bei der Frau waren doppelt so lang, wenn ein Mädchen zur Welt kam, als wenn ein Junge zur Welt kam. Ich denke, dass ich will das in aller Vorsicht sagen, dass diese Vorschrift damit zusammenhängt, was wir auch in Römer 5 haben. Adam hat gesündigt, musste sterben. Und dann ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Ich denke auch an einen Vers in Johannes 1, was aus dem Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Und wir wissen, Fleisch in diesem Sinne meint auch sündiges Fleisch. Das Wort Erbsünde kommt ja nicht in der Bibel vor. Aber das, was mit Wort Erbsünde gemeint ist, das kennt die Bibel durchaus. Dass jeder Mensch, der von Adam abstammt, die Sünde in sich hat von Geburt an. Von Geburt an das Böse in sich hat. Und ich denke, dass diese Vorschrift in ihrer symbolischen Bedeutung damit zusammenhängt. Da kommt etwas zur Welt, eigentlich ein Grund zur Freude. Aber was da zur Welt kommt, ist jemand, der einmal sündigen wird. Weil jetzt schon die Sünde in ihm wohnt. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Sicher hat das auch noch medizinische Gründe. Solange dieser Blutfluss da war bei der Frau, aufgrund dieser Geburt, dass man da vorsichtig ein bisschen war, zum Schutz der Frau auch. Aber der geistliche Grund ist wohl der. Ach Geschwister, wie stolz sind Väter oft, ich war das, auf den Erstgeborenen. War ich stolz. Und als der dann auch noch einen hellen Verstand hatte, da war ich wohl noch ein bisschen stolzer. Als er dann aber mit 16 Jahren den Glauben über Bord warf, da war ich erschüttert. Und das ist bis heute so. Und heute ist er fast 40. Tja, das zeigt dann, was hervorkommt aus dem Fleisch. Fleisch. Mit allen Folgen. Und es ist nur die Gnade des Herrn, wenn Kinder sich bekehren. Und ich bin dankbar für jedes Kind, das ich haben darf, das sich bekehrt hat und ein Kind Gottes geworden ist. Aber ich sehe auch das, was gerade der Erstgeborene geworden ist. Und das macht uns klein und demütig. Ja, und jetzt kommt ein ganz ernstes, zwei ganz ernste Kapitel. Der Aussatz und seine Reinigung. Der Aussatz beim Menschen, der unterteilt sich in Aussatz an der normalen Haut, dann Aussatz am Kopf, wie das beurteilt wird, wie das erkannt werden sollte. Dann die Stellung des Aussätzigen, wenn dann der Hohepriester gesagt hat, oder der Priester, es ist Aussatz, definitiv. Durch mehrere Untersuchungen muss ich bestätigen, dieser Mensch hat Aussatz. Dann musste er damals in der Wüste außerhalb der Zelte der Israeliten, außerhalb des Lagers wohnen. Später im Land durften sie nicht in der Stadt wohnen, mussten außerhalb sein. Und wenn sich ein Mensch in Unkenntnis ihres Zustandes ihnen näherte, dann mussten sie ihr Gesicht verhüllen und rufen, unrein, unrein. War ein schreckliches Los, was jene Personen damals hatten. Dann finden wir noch in dem Kapitel Aussatz an der Kleidung. Dann finden wir in Kapitel 14, in dem nachfolgenden, die Reinigung eines Aussätzigen. Zuerst waren da zwei Vögel, dann zwei Lämmer am achten Tag, die beiden Vögel am ersten Tag. Übrigens ganz, ganz ähnlich interessant wie bei den Priestern. Da waren auch acht Tage, ne? Siebter Tag und dann der achte Tag, wo die Weihe dann zu Ende war, hier auch acht Tage. Dann gab es noch eine Vorschrift, wenn jemand so arm war, dass er die beiden Lämmer nicht bringen konnte, dann gab Gott eine Möglichkeit trotzdem, dass auch dieser gereinigt wurde. Und dann haben wir als letztes Aussatz am Haus. Das traf nicht, das wird ganz ans Ende gestellt, weil sie waren ja noch in der Wüste, da gab es kein Haus, die hatten ja nur Zelte. Aber wenn sie dann im Land sein würden, dann könnte auch sowas vorkommen, dass Aussatz an einem Wohnhaus war. Ja, lass mich auch hier, kann ich wirklich wieder nicht in Einzelheiten eingehen, alles sehr bedeutungsvolle Abschnitte. Der Aussatz beim Menschen ist ein Bild der im Fleische wirkenden Sünde, die zum Ausbruch kommt. Und zum Schluss, dass praktisch die ganze Person dadurch gekennzeichnet ist, überall Aussatz. Wie gesagt, eine solche Person musste in diesem Zustand außerhalb des Lagers sein. Neutestamentlich ist es das, was wir in 1. Korinther 5 haben. Wenn das Böse bei einem Gläubigen ein solches Maß angenommen hat, wir denken auch daran, dass Aussatz damals ansteckend war, eine ansteckende Krankheit. Und im Neuen Testament sehen wir auch, da wird das Bild des Sauerteiches verwandt. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teich. Und dann musste eine solche Person aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. 1. Korinther 5. Das ist das neutestamentliche Pendant zu dem Aussätzigen, der außerhalb des Lagers sein musste. So ist dann der Gläubige, der eines durch Sünde so gekennzeichnet ist, aus der Gemeinde hinauszutun. Ich möchte jetzt gleich übergehen, ich lasse mal den Aussatz an der Kleidung weg, zur Reinigung des Aussätzigen. Wann galt, setzte das ein? Wenn, und das ist jetzt für uns ganz eigenartig, die Vorschrift da, wenn der Aussatz den ganzen Körper erfasst hatte, dass die Person weiß war von oben bis unten, dann wurde sie für rein erklärt. Ja, jetzt hat sie den höchsten Zustand erreicht, jetzt ist ja alles mit Aussatz bedeckt. Dann konnte sie zurückkehren. Neutestamentlich übertragen heißt das, wisst ihr, das stellt man ganz oft fest, wenn man mit solchen Dingen sich beschäftigen muss. Das ist immer in einer Gemeinde etwas sehr, sehr Ernstes. Wenn da eine Sünde ernsterer Natur ist und man muss mit der Person sprechen, mehrere vielleicht müssen mit der Person sprechen, solange du feststellst, dass diese Person immer alles runterspielt, ist ja nicht so schlimm, naja, kann doch jedem mal passieren und so, wenn das so läuft, das Gespräch, dann ist die Person noch nicht ganz weiß. Ne? Nur wenn die Person mal dahin kommt, vielleicht weil sie draußen war, dass sie total zusammenbricht und dass sie sagt, an mir ist nichts Gutes, von da bis da, nichts Gutes, gar nichts, ich habe total den Herrn verunehrt, dann, jetzt bestehen Chancen. Wenn der totale Zusammenbruch da ist, wenn das totale Erkennen der Sündhaftigkeit da ist, jetzt ist ein Weg zurück möglich. Aber solange die Sünde beschönigt wird, solange die entschuldigt wird, ja der und der Umstand und das und müsst ihr mich doch mal verstehen, solange keine Heilung. Die Heilung ist erst dann, wenn man anerkennt, dass man durch Sünde total gekennzeichnet ist. Dann gibt es Wiederherstellung. Und dann ist so schön, ihr mögt das mal lesen dann. Dann kommt bei dieses Blut, dieses einen Lammes, das kommt ans rechte Ohr, das kommt an den rechten Daumen, das kommt an den rechten Zeh, genau wie beim Priester, bei seiner Einweihung. Der wird auch noch mit Öl gesalbt, der Aussätzige. Was sonst nur ein König und ein Prophet wurde in Israel. Und der Priester, das waren die drei einzigen Ämter, die mit Öl gesalbt wurden. Der König, der Priester und der Prophet. Sonst niemand. Und der Aussätzige. Wunderbare Gnade, nicht? Völlige Wiederherstellung. Öl, ein Bild des Heiligen Geistes. Ich sage nicht, dass er den dann neu empfängt oder so, aber dann wird sein Leben von da an wieder gekennzeichnet sein. Nicht durch den Aussatz, sondern durch den Heiligen Geist. Wunderbare Tatsache. Und er wird sich bewusst sein, dass nun sein Hören auf Gott und sein Wandel und seine Handlungen, dass er sich bewusst ist, Christus starb für mich und jetzt will ich ihm gehören und ihm dienen. Gab also Gnade. Jetzt will ich noch ganz kurz auf die beiden anderen Sachen eingehen, also nicht Aussatz einer Person, sondern Aussatz an der Kleidung. Dann, wenn da was, Kleidung ist ja, was uns umgibt. Und man kann das mal deuten, jetzt in diesem Fall, als unsere Lebensumstände. Dann musste da erstmal dieses Kleid gewaschen werden. Und dann konnte es sein, es war alles verschwunden, in Ordnung. Aber wenn dann diese Stelle blieb, trotz des Waschens, trotz des Reinigens, dann musste dieses Stück Stoff weggerissen werden von dem Kleid. Und das bedeutet, Geschwister, wenn wir Lebensumstände haben, die uns zur Sünde verführen, dann kann es sein, wir müssen gewisse Aspekte dieser Lebensumstände wegtun. Weil sie die Gefahr besteht, dass sie uns zur Sünde verleiten. Darf ich mal sagen, wenn du mit dem Internet nicht umgehen kannst, wenn du immer wieder auf derselben Taste landest oder auf dieselben Seiten kommst, wo du weißt, da sollte ich nicht landen, dann musst du das Internet mal für dein Leben beiseite setzen. Dann ist das etwas, womit du nicht umgehen kannst. Dann tu das weg. Das ist gemein. Und wenn das Kleid dann trotzdem, dass diese Stelle abgerissen war, an anderen Stellen wieder der Aussatz aufblühte, dann muss das ganze Kleid verbrannt werden. Das kann mal für dich heißen, dass du deine ganzen Lebensumstände ändern musst. Alles. Nehmen wir an, ich nenne Beispiele. Du bist erst vor kurzem zum Glauben gekommen und du bist aber umgeben noch von deinen ungläubigen Freunden. Ach, kommst du mal mit heute Abend wieder ein Bierchen trinken? Gehst du mal wieder da mit? Und du schaffst das nicht, Nein zu sagen. Sondern du hast immer die Schwäche, diesen Dingen nachzugeben. Dann kann es sein, du musst deinen Wohnort ändern. Du musst diese ganze Umgebung verlassen. Ja. Uns ist bei manchen klar, nehmen wir mal an, du bist vor deiner Bekehrung in einem anrüchigen Etablissement gewesen als Kellnerin. Nicht? Dann würde ich dir doch raten, bei deiner Bekehrung, wechsel mal deinen Arbeitsplatz. Wenn du an deinem Arbeitsplatz laufend mit Sünde konfrontiert wirst, wo du dann in Gefahr stehst, da wieder reingezogen zu werden, dann musst du deinen Arbeitsplatz ändern. Also das meine ich, ist mit dem Kleid gemacht. Erstmal den Flicken weg, da, oder dieses Teil weg. Und wenn das nichts nützt, die ganzen Umstände ändern. Und dann haben wir noch den Aussatz am Haus. Das Haus ist ein Bild der Gemeinde. Ich habe das einmal in Rumänien erlebt. Da waren, ich nenne nicht den Ort, und es ist lange Jahre her und das ist auch wieder in Ordnung gekommen. Die hatten dort die Eigenschaft, das Brotbrechen abends zu haben, weil das der Herr auch abends gehabt hat. Ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Aber sie hatten Geschwister, die kein eigenes Fahrzeug hatten und die etwas weiter weg wohnten und auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen waren. Und die konnten abends nicht mehr kommen, weil da kein Bus mehr zurückfuhr danach. Da war der letzte Bus weg, wenn die Versammlung aus war. Und dann gab es einige Brüder, die meinten, ach ja, dann sollen wir es vielleicht doch morgens machen, das Abendmahl. Damit diese Geschwister auch daran teilnehmen können. War ja ein schöner Gedanke, nicht? Und dann gab es aber welche, nein, der Herr hat das abends gemacht und das bleibt so und auf keinen Fall zu einem anderen Zeitpunkt. Der Herr hat das abends gemacht, das müssen wir abends machen. Und dann entstand wirklich Streit in der Versammlung. Zwei Parteien, die gegeneinander waren. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich über diesen Abschnitt, über das aussätzige Haus gesprochen habe. Und ich kann euch sagen, ich war noch 45 Jahre alt, ist also etwa 20 Jahre her. Ich habe noch nie einen solchen Dienst unter so viel Tränen getan. Ich habe da draußen am Pult geweint, immer wieder. Ich sah die Geschwister vor mir. Wisst ihr, die Brüder saßen da, so, mit mahlenden Kieferzähnen, ja. Und die Schwestern saßen da und haben alle geweint. Geweint. Ob ihrer Zerstrittenheit und die Brüder. Ja, der Dienst war zu Ende. Man bot uns noch ein Abendessen an. Wir hatten noch etwa 2 bis 3 Stunden wieder zu fahren, dort wo wir schliefen, meinem Übersetzer und mir. Und während wir aßen, sind Brüder dieser beiden Gruppen handgreiflich geworden. Gegeneinander. Handgreiflich. Alles ist südländisches Temperament ein bisschen, ich weiß. Man darf das nicht zu hoch hängen, aber es war so, sie sind handgreiflich geworden. Und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, Arthur, das ist ein aussätziges Haus. Wir stehen jetzt auf und gehen. Und wir sind mitten beim Essen aufgestanden und sind gegangen. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Mir nie wieder passiert so etwas. Es war ein aussätziges Haus. Diese Versammlung wurde dann für eine längere Zeit ganz beiseite gestellt, nicht mehr besucht. Niemand brach dort mehr von auswärts das Brot. Man nahm auch von dieser Versammlung niemanden mehr an, bis der Herr die Dinge klärte. Und dann zeigte es sich, dass es einzelne Steine waren, die aussätzig waren. Und die Versammlung hat das selbst erkannt, welche Steine das waren. Ihr wisst, was ich mit Steinen meine, nicht? Einzelne Geschwister. Und sich von ihnen getrennt und dann wurde das Haus wieder gesund. Und 2, 3 Jahre später konnte ich diese Versammlung wieder besuchen und mit ihnen wieder Gemeinschaft haben. Also so etwas gibt es. Ein Haus. Das Haus stellt also eine Gemeinde dar, in der das Böse wirklich blüht. Entschuldigung den Ausdruck, so wie Aussatz blüht. Wir müssen zum Schluss kommen, nicht? Ich mache noch dieses Kapitel dann zu Ende. Unreinheit bei Mann und Frau. In diesem Kapitel finden wir Dinge, die dazu führten, dass diese Israeliten nicht zum Beispiel beim Friedensopfer teilnehmen durften. Es gab gewisse Dinge, die ihnen verboten waren, aber sie waren nicht außerhalb des Lagers. Nicht so wie der Aussätzige draußen. Sie mussten auch nicht rufen, unrein, unrein, damit kein Mensch sich ihnen nahte. Das war, wenn irgendwo eine Wunde war, aus der sich Sekret absonderte. Es war, wenn ein Mann der Samenerguss abging, unkontrolliert. Es war, wenn eine Frau in ihren Tagen war oder wenn überhaupt Blutfluss da war, der nicht zu stoppen war. Wir wissen von dieser einen Frau, als der Herr Jesus auf dem Weg zu der Töchterlein des Jairus war, da war so eine blutflüssige Frau. Und dann rührte sie ihn im Glauben an und dann stand der Blutfluss. So etwas gab es. Diese Personen, wie gesagt, waren nicht wie Aussätzige. Sie durften sich durchaus innerhalb des Lagers aufhalten. Doch gab es gewisse Einschränkungen für sie. Nun, diese Dinge waren natürlich damals ganz klar. Oft denke ich, diese Dinge hier wie Blutfluss, Samenerguss, bitte, das ist nicht allzu schwer gewesen, das vom Aussatz zu unterscheiden. Ja? Ob jetzt Aussatz, ob das eine Flechte war oder Aussatz, das war vielleicht schon schwieriger zu erkennen. Ja? Aber die Dinge, die hier genannt werden, wie Blutfluss oder Samenerguss, das war für einen Laien zu erkennen, dass das kein Aussatz war. Das war, ich meine, insofern relativ, oder eine Wunde, die Neste, ja. Da konnte man schon sehen, ja, das ist kein Aussatz. Aber übertragen auf heute, Geschwister, ist das schwierig. Auch das, flüssiges Fleisch, Samenerguss, es ist immer etwas von der sündigen Natur, was von nach außen kommt, ja. Und wann hat dieses einen Charakter, der so schlimm ist, dass man sich von dieser Person trennen muss? Und wann hat es einen Charakter, wo man mit dieser Person, ich denke an Galater, wenn jemand von euch von einem Fehltritt übereilt wird, nicht? Da heißt es, so bringet ihr den Geistlichen den zurecht. Das ist so ein Flüssiger, nicht? Da ist mal was zutage gekommen. Aber es ist noch nicht Aussatz. Aber das zu unterscheiden im geistlichen Bereich, ist sicher, also halte ich für sehr viel schwieriger als bei diesen praktischen Dingen, die damals beobachtet werden mussten. Das war einfacher. Heute ist das nicht ganz so einfach zu entscheiden. Hat das Böse schon einen Charakter, der dem Aussatz entspricht? Dann muss man sich trennen von der Person. Oder ist er übereilt worden von der Sünde, ja? Und kann nach einem Gespräch, und wenn man dann sieht, der trägt wirklich Trauer darüber, ordnet diese Dinge. Ja. Ich merke schon, ich werde Mühe haben, fertig zu werden mit dem Buch. Ich habe jetzt schon lange überzogen. Wir müssen dann Schluss machen. Das heißt, ja, wenn ich die Einleitung wegnehme, sind es jetzt anderthalb Stunden. Es ist ein gewaltiges Thema, dieses Buch. Ich hoffe, Geschwister, wenn ihr euch daheim mit beschäftigt, die ersten Kapitel sind sehr schön. Auch die Priesterweihe ist sehr schön. Aber die Kapitel, die wir jetzt zum Schluss hatten, Aussatz, Unreinheit durch Kindbett oder hier dieses Unreinheit etwas geringerer Stufe als der Aussatz, das sind Dinge, das sind keine schönen Themen. Aber ich kann euch eins sagen, wenn man sich damit beschäftigt, dann hat es auf uns doch diese Auswirkung, Herr Jesus. Bitte bewahre mich davor, Sünde leichtfertig zu nehmen. Lass mich erkennen, dass du heilig bist, damit auch mein Leben heilig ist. Ich hoffe, wenn das hängen bleibt vom heute, seid heilig, denn ich bin heilig, dann ist das Wichtigste von heute hängen geblieben.